Ich bin mit euch und ich habe versucht, mit euch einen Weg zu gehen. Ich habe 3 Predigten gemacht vor der Sommerferien, von unten nach oben, bitte schaut um den Pfeil, mit dem Thema Hirten, also von den Hirten habe ich es genannt, oder? Da wird man es sehen, wenn man es lesen kann. Und die erste Frage war, ja, sollen wir überhaupt Hirten sein? Ich habe quasi bei Adam und Eva angefangen, also nicht ganz, sondern bei Kain und Abel. Und der Kain hat ja die Frage gestellt, soll ich dann meinen Bruder schauen? Und die unausgesprochene Antwort war, ja, aber ganz sicher. Dann sind wir eins weitergegangen, jeden ein Hirte, das heisst, entweder sind wir Hirte und schauen zueinander, das ist dann aus dem Petrusbrief. Oder wir sind Menschen, die einander das Leben schwer machen. Dann, was ist denn das ein Herd? Wie fühlt sich das an? Was gibt's da zu tun, da dann nach der Ferien? Sehen Sie da, Juni 27, oder, ja, noch nicht ganz nach der Ferien. Vom guten Herd lehren. Also, wie können wir das irgendwie anschauen. Also man muss immer ein Vorbild haben, oder? Also das Vorbild sagt uns irgendwie, so könnte es sein. Unser Vorbild da ist Jesus Christus, der gute Hirte. Letzten Sonntag der Kleingruppenhirte, eben mit dieser Aufteilung. Jesus hat 3 Leute gehabt, die Blauen, die ihm sehr nahe sind. Petrus, Johannes, Jakobus. Also ich habe sie jetzt einfach spontan benannt. Vielleicht tun ich es heute in der Predigt dann nochmal anders benennen, aber es sind einfach 3. Und dann die anderen 9 Jünger, die mit diesen 3 zusammen 12 geben. Und dann der grössere Kreis, die Leute, die einfach auch noch da sind, die mitlaufen, die manchmal da sind, manchmal nicht da sind. Und in dem bewegen wir uns in dem Beziehungsfeld hin, und da gibt's aber noch eine ganze Gruppe, die noch drüber raus ist. Nämlich die, wo man eigentlich gezwungenermaßen Anführungs- und Schlusszeichen mitten in einer Beziehung stehen. Ich bin letztes Mal bei jemandem eingeladen gewesen und haben sie mir erzählt, wo sie in Zadischwil schon überall gewohnt haben, und in einem Haus, wo sie gewohnt haben, ist es sehr gut gewesen, bis der Vermieter gewechselt hat. Und wo der Vermieter gewechselt hat, hat er irgendwie oben rein, junge Leute da, Studenten, WG, die sind irgendwie zur Nacht, ich weiss es gar nicht genau, Zeit, so gefühlt um 12 Uhr heimgekommen, haben dann auf dem Balkon zusammen noch grilliert und noch ein bisschen, einfach, haben sie noch ein bisschen den Plausch gehabt miteinander. Und wenn man dann ein bisschen älter ist und möchte schlafen, ist das nicht so cool, oder? Wenn sie oben dran dann noch anfangen zu festen. Ab den Eisen, oder? Wenn dann der Alkohol langsam wirkt. Dann fegt das nicht so wirklich, oder? Sie sind dann dort ausgezogen, weil es nicht zum Ändern war. Wenn ich das Bild da gesehen und gefunden habe, ist mir eine Geschichte gekommen, beziehungsweise habe mich erinnert an ein Lied von Stefan Raab. Wer kennt den Stefan Raab noch? Er hat aufgehört, seinen Job zu machen. Stefan Raab hatte mal ein Lied gehabt, Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Also, ich kann es nicht so sagen, wie es die Person gesagt hat. Ich glaube, es war ein 16, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Also, aus dem Osten von Deutschland. Maschendrahtzaun. Irgendwie so hat sie das auch gesagt. Nein, das ganze Lied daraus gemacht, weil um den Maschendraht, also um den Zaun um den Haag herum, wie wir würden sagen, ist ein brutaler Nachbarschaftsstreit entstanden, und das ist so absurd gewesen, dass er gerade spontan ein Lied daraus gemacht hat. Er ist ja musikalisch sehr begabt. Manchmal ist es schwierig mit Nachbarn. Wirklich schwierig. Ich reg mich manchmal auch krass auf. Also immer weniger, je älter dass ich werde, desto mehr merke ich, hey, das bringt es gar nicht, wenn ich mich aufrege. Weil manchmal bin ich der Einzige, der mich aufregt, und es geht mich nicht einmal wirklich etwas an. Das ist so eine Situation in Geis, wo wir in der FG gewohnt haben, oder? Ich habe mein Auto in der Garage hinein gehabt, und ich habe ja am Sonntagmorgen eh keinen Parkplatz gebraucht. Und da hat es immer so Lölis gegeben, die das Gefühl hatten, das ist ein grosser Platz, da parkieren wir unser Auto einfach auch. Und ich habe dann mal gesagt, hey, wir müssen irgendwie etwas machen, irgendwie vielleicht eine Kette spannen, und so. Oh nein, ist doch gleich. Also von der Gemeindeleitung, oh nein, ist doch gleich, machen wir nicht, oder Baukommission. Und irgendwann gedacht, komm, das ist ja mir auch gleich. Ich habe ja am Sonntagmorgen meinen Parkplatz, wenn halt da Autos stehen und ich es nicht für nötig finde, etwas zu machen. Und darum bin ich wahnsinnig froh, dass ich auf dieser Seite raus wohne, oder? Weil da stehen manchmal auch Autos, und ich denke, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Und ich bin immer versucht, mein Handy vorzunehmen und dann nachzuschauen, wem das Auto gehört. Aber ich denke mir immer, mein Auto steht ja dahinter. Wenn's, also nicht jetzt, ich bin einfach nicht der Polizist da, habe ich dann gemerkt, oder? Und darum, manchmal rege ich mich auch über Sachen auf, einfach weil es nicht richtig ist. Weil sie das auch kennen, oder? Nicht, weil es einem direkt betrifft, sondern weil es einfach nicht richtig ist. Aber ich arbeite daran, weil ich denke, es bringt in der Regel gar nicht so viel. Aber man kann sich über so viel aufregen, oder? Über Nachbarn, Corona-Zeit, oder? Wir sind im Garten mit unseren Enkeln und hören jemanden rufen. Ja, aber Großeltern sollten dann ihre Kinder nicht hüten jetzt. Und denke mir, ja, ist gut. Erstens mal sind wir junge Großeltern und zum Zweiten war das eine Empfehlung, kein Befehl. Und die, die das Befehl verstanden haben, sind selber schuld. Es sind so Situationen, wo ich denke, er müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Oder alle die, die da in der Umgebung wissen, wohnen, die wissen, dass wir eigentlich jeden Tag etwa das gleiche Szenario haben um die gleiche Uhrzeit. Ich will das nicht so ausdeutschen. Ich könnte einfach mal gegen den Abend bei uns vorbeikommen, dann wissen wir, von was ich rede. Und ich bin auch schon versucht gewesen, meine grössten zwei Boxen, ich habe ja eine Bassbox und eine E-Gitarrebox, auf den Fender Sims zu spielen und auch mal ein bisschen laut zu machen. Aber, was soll's? Geht ja alles vorbei. Nachbarn sind manchmal schwierig. Und als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich gemerkt, hey, das ist für mich auch so. Es ist jetzt, wenn ich euch das versuche weiterzugeben, nicht so, dass ich einfach da drüber stehe und das alles auf dem linken Bein als Pastor mache, weil ich ja der beste Christ müsste sein von allen, weil das ist ja ein Kabis. Sondern das ist etwas, wo man wieder in nie wachsen und irgendwo auch lehren und auch wie einen neuen Weg gehen. Ich möchte euch gewinnen heute für einen jesusmäßigen Weg. Und der jesusmäßige Weg, wenn es um unsere Nachbarn geht, um die geht, wo wir jetzt nicht mühen, aber irgendwo doch verbunden sind mit ihnen, heisst, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Darf ich euch fragen, habt ihr Gott, den Vater, erlebt als barmherzig? Ja. Oder haben ihn erlebt, einer als der, der immer ganz genau ist? So quasi, ich fahre gerade das Wort nicht ein, so ein Prinzipienreiter, der immer genau sagt, du bist aber daneben. Jetzt hat es wieder nicht gelangt. So Vorstellungen hast du gehabt, aber so ist der Vater nicht. Aber nicht mein Vater im Himmel. Und wenn ihr Gott nur als den kennt, der immer sagt, was er alles falsch macht, dann liegt das daran, dass in euch das anklingt. Oder vielleicht habt ihr selber eine Situation gehabt in eurem Leben, wo das so war, dass ihr einfach denkt, dem Vater mühsam immer zusammenschiessen. Unser Vater im Himmel macht das nicht. Barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das Vorbild von dem, was wir leben sollen, ist nicht der Richter, sondern ist die Barmherzigkeit Gottes. Und da wird etwas gerade sofort deutlich, oder? Dann frage ich, warum denn? Warum ist das so? Warum sollen wir denn barmherzig sein? Oder wie soll das überhaupt funktionieren? Und ich möchte da einfach sagen, weil wir Schlüch sind. Unterschiedliche Schläuche, die coolen Zugschläuche, die es gibt, oder? Die dicken Schläuche, die dünnen Schläuche, die roten Schläuche, die blauen Schläuche, die grünen Schläuche, die gelben Schläuche. Aber wir sind Schläuche. Ich weiss, es ist nicht so ein Beispiel, das einem gerade das Herz zu jubeln bringt. Wenn man so sagt, du bist ein Schlauch. Aber es ist ein super Bild für das, wie das funktioniert. Es kommt bei einem Schlauch auf der einen Seite das raus, was auf der anderen reinkommt. Ja? Amen? Okay. Es kommt das raus, was reinkommt. Also, du bist ein Schlauch. Und wenn aus dir etwas rauskommt, wird deutlich, was in dein Leben reinkommen ist. Ist das verständlich? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Liebe und Gnade in dein Leben hineingekommen. Und darum soll auch Liebe und Gnade aus dir rauskommen. Wenn etwas anderes aus dir rauskommt, dann ist das nicht das, was von Gott kommt. Wir haben eine Situation gehabt, in der Bibel gibt es eine Situation, da kommt Jesus mit seinen Leuten, läuft ein bisschen durchs Land, oder? Er möchte gerne im Dorf übernachten, und die im Dorf, die sagen, nein, wenn du in Richtung Jerusalem gehst, wenn du da zu den Juden wieder gehst, zu deinem Volk, dann wollen wir dich nicht. Johannes, Jakobus, oder? Man würde es ihnen Petrus eigentlich zutrauen, aber die zwei kommen zu Jesus und sagen, Jesus, was möchtest du, Herr, Chef, machen wir da? Wenn wir mal schnell Feuer vom Himmel oben runterfallen lassen und das Dorf verbrennen, die Frechen so aufheben. Sie haben schon Macht gespürt, oder? Und jetzt ist ganz witzig, oder? Das ist nicht etwas, was sie so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt haben und erfunden haben, sondern das ist etwas, was sie aus dem Alten Testament gekannt haben. Da gibt es Parallelgeschichten, wo genau das passiert ist. Und sie haben gedacht, coole Geschichte im AT, wäre vielleicht gut, wenn wir das selber erleben würden. Und dann kommt Jesus und weist sie scharf, aufs äußerste scharf zurecht und sagt, studiert einmal, welche oder was für Kinder sind ihr eigentlich? Überlegt euch mal, was für Kinder das wir sind. Dass ihr sind. Ihr seid doch Kind von Gott. Und wo ihr zu mir gekommen seid, also er erklärt das nicht alles, sondern er sagt eigentlich nur das, überlegt euch, was für Kind das ihr seid. Wenn wir Kind Gottes sind, und ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass ihr, wenn als Gottes Kind angeschaut werden, dann solltet ihr den Vater widerspiegeln. Dann sollen die Güte, die Liebe, die Barmherzigkeit vom Vater widerspiegeln, beziehungsweise dann sollen der Schlauch sein, wo Gottes Wesen durchrauscht und zu den Menschen kommt. Das ist unser Job auf dieser Erde. Und ich spüre, der Schlauch ist nicht schwer. Oder? Wenn man sich das so vorstellt, Schlauch kannst du einfach, dann musst du es einfach geschehen lassen. Die Frage ist nur, was in dich hineinkommt. Und dafür sind wir verantwortlich. Und wir sehen, was in unserem Leben wirklich prägend und entscheidend passiert ist, daran, an dem, was aus uns rauskommt. Denn unsere Prägung macht deutlich, was in uns innen wirklich wert ist. Und wenn man harte, verbitterte, irgendwie Giftspeien und gallenspeiende Menschen sind, dann ist vieles von dieser Welt in uns hineinkommen, aber noch wenig Göttliches. Und das ist nicht so absolut, dass immer das eine oder das andere ist, weil Jakobus und Johannes sind wegen dem gleich Nachfolger Jesu gewesen, obwohl sie in dem Punkt völlig eine verdrehte Ansicht hatten. Aber Jesus hat ihnen gesagt, hey, was ihr jetzt macht, das widerspiegelt nicht das, was ihr eigentlich empfangen habt. Überlegt, was ihr eigentlich wirklich empfangen habt, was ihr bekommen habt. Überlegt, ob das das ist, wo er wirklich, oder haben den Vater wirklich so erlebt, haben er Gott wirklich so gesehen. Es gibt in diesem Text wie eine Eskalationsstufe. Und es heisst dann weiter, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und das Richten ist das eine, nachher das Verdammen, oder eine andere Übersetzung nehmen einfach das Verurteilen, also das endgültige Urteil sprechen, ist eine Eskalationsstufe weiter. Und viele machen das manchmal, ganz unbewusst. Es gibt so einen Satz in unserem Leben, vielleicht haben wir den auch schon gebraucht, wo das sehr schön deutlich macht. Du bist für mich gestorben. Und hat das auch schon gesagt oder gedacht. Der ist für mich gestorben. Mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben. Da wird die Beziehung gekappt. Da wird geschnitten, da ist vorbei. Jetzt gibt es zugegebenermassen manchmal wirklich so schwierige Menschen, wo man auch aus einem Stück Selbstschutz aus mal ein bisschen auf Distanz muss gehen. Oder wenn du mit Menschen unterwegs bist, die dich dauernd verletzen, kann es einfach mal sein, dass es genug ist. Du musst sagen, ich muss ein bisschen Distanz, ich vertrage das nicht mehr. Oder dann müssen wir auch nicht die heldenhaften Christen sein und sagen, ich heb den Kopf immer an, bis ich in der Psyche lande, weil ich es nicht vertrage. Das macht keinen Sinn. Sondern es gibt Situationen, wo wir effektiv zurückstehen müssen. Aber warum sollen wir nicht verurteilen, beziehungsweise warum sollen wir nicht verdammen? Wenn wir richten tun, oder wenn wir mit jemandem ins Gericht gehen, dann ist immer noch ein Stück weit Augenhöhe. Auch wenn es schon ein Gefehl drin hat, aber ein Stück weit Augenhöhe, weil wir sagen, wir beurteilen jetzt, was du machst. Oder ist immer noch der Ausgang ein Stück weit offen, es könnte auch gut sein. Wenn wir aber verdammt, verurteilen, abschliessen, Stempel drauf und jetzt in den Knast, dann gibt es kein Zurück mehr. Und darum ist eine Eskalationsstufe mehr. Und ich möchte an diesem Bild zeigen, warum das uns nicht zusteht. Weil es steht uns effektiv nicht zu. Wenn wir zwei Parteien haben, ich sehe jetzt da die zwei Leute und in der Mitte der Schiedsrichter, das Zebra, wenn wir die zwei Parteien haben, dann hat jeder seine Meinung. Und jeder ist seiner Meinung gewusst und ist überzeugt, ich habe Recht und der andere hat Unrecht. Ich weiss, was richtig ist und der andere hat auf jeden Fall nichts falsch. Und dann kommt es da jetzt zu dem Schiedsrichter und der muss Urteil sprechen. Jetzt, wer soll in deinem Leben das Urteil sprechen über dich? Was würdest du sagen? Wer soll in deinem Leben das Urteil sprechen? Gott und ja, nicht Menschen. Wem steht es denn überhaupt zu, Urteil zu sprechen? Man könnte natürlich sagen, ja gut, unsere Gerichte haben eine gewisse Befugnis dazu. In dem Moment, wo wir da nicht mehr links und rechts stehen, sondern in die Mitte gehen und die Position einnehmen, nehmen wir eigentlich die Position von dem, der Recht hat. Der Einzige aus meiner Perspektive, der wirklich Recht hat, ist Gott. Der Einzige, der wirklich kann sagen, ich bin gerecht durch und durch, ist unser Vater im Himmel, ist der gerechte Gott. Und darum steht es allein ihm zu, zum Richter zu sein. Wenn wir also die Position von der Partei verlassen und zum Richter werden, dann stellen wir uns eigentlich Gott gleich. Und dass wir dann nicht mehr können gerecht urteilen, weil wir immer nach unserem Gusto urteilen, ist völlig klar. Oder? Es wird kaum jemand sagen, wenn ein Richter ist, ich habe es falsch gemacht und du hast recht. Sondern meistens, wenn man da im Streit ist, dann holt man da 200.000 Sachen vor, die auch noch passiert sind, damit man ganz sicher recht hat. Und du hast dort mal schon, und es ist ja, und es wird immer gleich bleiben, und du bist einfach so. Das sind dann so Aussagen. Da ist man völlig festgefahren. Und darum ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, Gott steht zu, zum Richten und nicht uns. Und wenn wir in die Position vom Richter, vom Urteiler gehen, dann setzen wir uns Gott gleich. Und jetzt etwas ganz Spannendes. Gott macht es gerade umgekehrt. Er kommt nicht und richtet dich, sondern er kommt vom Himmel oben ab in Jesus Christus, kommt bei dir auf Augenhöhe, nicht um dich zu richten, sondern um dir zu vergeben. Das heisst, er verlässt seinen Richtplatz, also seinen Richterstuhl, und kommt ab und sagt, komm, ich übernehme, ich lasse mich richten für dich, ich trage es für dich, damit du nicht gerichtet wirst. Das heisst, der Einzige, der wirklich das Recht hat zum Richten, der steht zurück und macht es nicht. Umso weniger haben wir das Recht oder die Aufgabe, zum Richter von dieser Welt zu sein. Auch wenn wir uns manchmal so fühlen, oder? Weil wir das Gefühl haben, wir wissen ja, wie es läuft und wir sind eh die Schleusten. Was sollen wir denn machen? Wir sollen Schlüch sein. Wir sollen das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Wir sollen Menschen sein, die den Unterschied machen. Wenn man so einen Kreislauf hat, ich habe da die Pfeile rundherum gezeichnet, wie du mir, so ich dir, dann wird das nie aufhören. Vielleicht kennt ihr das, so Situationen, oder? Ihr habt drei, gell, Kinder. Oder? Und jetzt, wenn man so eine Situation hat, dass eines von diesen Kindern brüllt und dann kommt es, oder? Kommt es, umgeschupft. Dann geht man zum anderen und sagt, ja, was ist passiert? Mich bissen! Und dann kann man hin und her, ich weiss noch von meinem Bruder, oder? Also irgendwann haben wir gar nicht gewusst, wer angefangen hat. Es ist einfach immer der andere schuld. Das ist völlig klar als Kind. Es ist immer der andere schuld. Das, was der andere gemacht hat, ist immer viel schwerwiegender als das, was ich selber mache. Oder bis hin, dass man einen Kopfnuss gibt oder ich mal mit der Schere meinem Bruder nachgerannt bin, wenn er verwünscht hat, hätte ich keinen Bruder mehr. Wie du mir, so ich dir. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, nein, vergeh, liebe Leute. Einen Break machen. Darum bin ich gekommen. Das ist der Sinn vom Kreuz. Ich breche den Kreislauf vom immer wieder einander beschuldigen, anschuldigen, verurteilen. Ich breche den Kreislauf. Durch das, dass ich sage, ich nehme es auf mich, damit ihr frei sind. Spürt ihr etwas, dass das Kernig, also dass das Wichtigste ist vom Christsein? Oder? Und darum soll es von daher aus uns rauskommen. Darum schlauch sie, oder? Das ist doch das, was Christsein ausmacht. Oder macht es dein Christsein aus, dass du so gut bist, dass alle anderen schlechter sind als du? Das kann man immer mal wieder denken. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die so denken, die haben voll den Balken im Auge. Oder die sind nicht sich, oder die sehen nicht, wie sie selber sind. Die sind manchmal dann ihre Gerechtigkeit so hartherzig, dass sie nicht mal mehr wissen, wie man Liebe schreibt. Weil sie das Wort gar nicht kennen. Sie kennen nur Gerechtigkeit. Aber es muss gerecht sein. Ja, es muss gerecht sein. Aber richtig gerecht. Wisst ihr, Gerechtigkeit ist so etwas Herz. Wir vertragen das gar nicht wirklich. Darum ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich handle nicht gerecht mit euch, sondern ich handle vergebend mit euch und ich schenke euch Gerechtigkeit. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die er schafft. Dass er Gerechtigkeit verschenkt. Indem er es auf sich nimmt. Wie soll das gehen? Gebet, so wie ihr euch gegeben, ist eines von meinen Lieblingsworten nebenbei. Ich habe ja viele Lieblingsworte, aber auch eines, wie ich das mal entdeckt habe, ein volles, drucktes, gerütteltes, überfließendes Mass wird man in euren Schoss geben, wird man euch geben. Mit dem Mass, das ihr messet, wird auch euch zugemessen werden. Könnt ihr das vorstellen? Überfließend. Oder nicht pinkeln, nicht Erbsli zählen. Was, du hast ein Reiskorn mehr als ich? Ungerecht. Sondern überfließend. Gott ist ein Gott, der in seiner Art und in seinem Wesen ein Gott ist, der mehr gibt, als wir brauchen. Darum können wir weitergeben. Oder wenn Gott uns nur gerade so viel Liebe und Gnade geben, wie wir für uns selber brauchen, dann müssten wir schauen, dass wir alles zusammenheben mögen, dass ja nichts verloren geht. Aber Gott gibt überfließend. So überfließend, dass wir immer genug haben, auch zum Weitergeben. Und es ist auch so, dass wenn wir das nicht tun, dann kommt irgendwie nichts mehr bei uns an. Wenn du nicht kannst geben, dann hast du nicht empfangen. Wenn du nicht kannst Liebe verschenken, dann weisst du noch nicht, was Liebe ist. Wenn du nicht kannst gnädig sein, dann ist Gnade noch kein realer Wert in deinem Leben. Dann hast du es von Gott noch nicht wirklich bekommen. Nicht, dass Gott es nicht hätte wollen geben, aber es ist bei dir allweil noch nicht angekommen. Das ist die furchtbare Tragödie von dem Schalksknecht, von dem Beispiel in der Bibel, von dem Mann, der zwar alles vergeben bekommen hat, aber es hat bei ihm nichts ausgelöst. Seine Härte ist geblieben und darum hat er es auch wieder verloren. Darum steht in der Bibel, wenn du nicht vergisst, dann wird auch dir nicht vergeben. Weil offensichtlich du es nicht empfangen hast, Vergebung. Wenn du aber Vergebung empfangen hast, dann kannst du es geben. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich. Ich weiss, es ist ein ganz schwieriger Teil. Aber ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verstehen. Jesus lädt uns ein zu einem alternativen Lebensstil. Zu einer total veränderten, anderen Art zum Leben, als wir das bis jetzt gekannt haben oder bis jetzt verstanden haben. Weil der Lebensentwurf, den Jesus uns lehrt, der steht absolut quer in dieser Welt. Und es ist ein Lebensentwurf, ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn ich immer wieder nicht Zähne ausbeisse, aber wenn ich daran gnage. Gerade auch, wenn ich so Predigten schreibe, oder so Predigten mir vor, also so Texte lese und dann versuche zu überlegen, was das bedeutet, und merke, hey, aber da gibt es noch Punkte in deinem Leben, da ist für dich auch schwierig. Ja, das ist so. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen können, wir lieben einfach. Oder? Wir sind alles Liebe-Keiben. Wir sind alle so glücklich und so zufrieden und der Nachbar kann seine Hecken so hoch wachsen lassen, wie er will. Wir haben den ganzen Garten im Schatten, ist doch gleich. Und wenn er uns dauernd den Parkplatz klaut und ich muss dann 500 Meter laufen, ist doch gleich. Und wenn er den Schnee beim Schneeschaufel auf meinen Weg überkippt, ist doch gleich. Nein, so ist es nicht. Also bei mir einmal nicht. Dann rege ich mich auf. Und zwar richtig. Es hat geheissen, mal auch einer hat den ganzen Schnee auf unseren Parkplatz übergerührt. Am Morgen früh, weißt du, die Mutter gemeint, irgendwie 4, 5 ist es, die Mutter gemeint, man merkt es nicht. Ich habe nicht gut geschlafen, bin in die Gemeinde über, gebeten, höre etwas laufen wieder zurück. Der schiebt den ganzen Schnee vom Nachbarn über die Straße, über, auf meinen Platz über. Ich habe die Tür aufgemacht. Hey, schläft es eigentlich bei dir? Dann hat er gesagt, hey, ist doch gleich, bei dir wird es ja nachher weg da. Er sagt, ja, wir zahlen nachher einen, der mit dem Schaufelbacken auf den Lastwagen geladen, dass es wegfährt. Wir brauchen ja den Platz, oder? Verstehen Sie, das ist nicht so einfach. Ich weiss, überhaupt kein Zeugnis gewesen. Überhaupt kein Mensch gewonnen durch den in dem Moment. Absolut nicht. Habe mich auch nicht gut gefühlt, aber recht gehabt. Jesus sagt uns etwas anderes. Vergeben statt vergelten. Das ist, wenn es jetzt würde regnen, oder würde ich sagen, leset doch mal Bergpredigt. Das ist die Kernessenz von Jesu Lehre. Vergeben statt vergelten. Liebe statt hassen. Gnade statt Gericht. Sagen statt Fluch. Beten statt Streiten. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wenn ihr jetzt das mal anschaut, auf welcher Seite, wenn ihr müsstet jetzt das wählen, auf welcher Seite möchtet ihr gerne stehen? Was soll in eurem Leben so richtig überflüssend da sein von Gott her? Möchte jemand da auf dieser Seite stehen? Vergelten, Hass, Gericht, Fluch. Spürt ihr, wie hart das ist auf dieser Seite? Und wie verkrampft dass das Leben wird. Und wie bitter und wie irgendwie unschön. Immer streiten. Es hat etwas, wenn ich das so anschaue und so durchdenke, man könnte die Liste ja noch verlängern, hat für mich so etwas wie Hölle da drin. So muss sich das anfühlen. Wenn nur noch das da ist und das auf dieser Seite nicht mehr da ist. Auf dieser Seite Vergebung. Liebe, Gnade, oh, was sind das für schöne Begriffe. Merkt meine Stimme an, wie viel schöner das ist. Dass ich jetzt das nicht gemacht habe, einfach das Lesen, oder? Da ist das einfach schön, sagen, beten. Wenn du auf dieser Seite stehst, dann hast du genau auch das zu geben. Und in der Situation kann es manchmal sein, dass wir auf die andere Seite wechseln und dann ist es wichtig, dass wir uns das bewusst werden und wieder zurückgehen und wieder sagen, nein, ich will aber auf dieser Seite stehen. Und manchmal braucht das auch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, manchmal braucht es auch ein bisschen Distanz, oder? Weil es verletzend und schmerzhaft ist mit gewissen Personen. Es gibt Leute, die verletzen einem so ein bisschen beide weh, die merken es gar nicht. Oder so wie die, die einfach Elefanten sind, die stehen einem immer auf die Füße und dir tut es immer weh und der andere, ist etwas passiert? Das gar nicht gemerkt. Und im Strich geht es darum, dass wir anfangen, jesusmäßig zu leben. Und das ist das, was Gottes Geist in dir wirken will. Ein jesusmäßiges Leben. Und das ist nicht ein Gesetz. Oder du musst immer vergeben und du musst immer gnädig sein und du musst, dann sind wir gerade wieder auf der anderen Seite. Sondern Gott will, dass in dir wirken und für das musst du empfangen. Für das musst du überkommen. Wenn du merkst, hey, da ist ein Groll, eine Wut, ein Zorn in meinem Leben drin, wo ich nicht drüber hinwegkomme, dann musst du vielleicht einmal einfach für dich beten lassen an dem Punkt. Und dann musst du vielleicht einmal einfach aussprechen und musst deinem Zorn einmal Raum geben und dann kann man das zusammen vor Jesus bringen und sagen, ah. Und ich bin im Fall nicht der Meinung, dass wir als Christen jeden Punkt nachgeben müssten. Vielleicht in 10 Jahren, wenn ich noch ein bisschen weiser bin. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir einfach sagen, was jetzt gelaufen ist, ist nicht richtig und ist nicht gut. Ich bin auch nicht zufrieden gewesen mit dem Platz, den wir bekommen an der Kilbi. Da hat der Kilbi-Frau angeschaut und gesagt, es ist einfach ein Scheissplatz. Und ich habe mir im ersten Moment überlegt, wir gehen gerade wieder heim. Wir stellen gar nicht auf. Dann haben wir es dann angeschaut und mit dem Thomas zusammen haben wir dann eine gute Lösung gefunden. Danke Thomas, wenn du zuschaust. Super Job gemacht dort. Man muss nicht immer einfach den Grind einziehen, Schwanz einziehen und sagen, wir sind Christen, wir sind lieb. Sondern wir sind lieb, wenn wir die Liebe in uns haben, wenn Gott sie uns gibt. Wir geben weiter, was wir überkommen. Nicht, was wir denken, was wir müssten sein. Wir leben nicht nach einem Ideal, sondern nach dem, was wir empfangen haben. Und darum ist es wirklich, sagen wir mal, bedrohlich, beängstigend, dass wenn wir keine Liebe zu geben haben, dass wir sie wohl noch nie empfangen haben. Und dann gang auf Knie und bitte darum, dass Gott dir seine Liebe offenbart. Dass Gott dir seine Güte und Gnade offenbart. Sollen wir Hirten sein? Eindeutig ja. Sollen wir Nachbarschaftshirten sein? Eindeutig ja. Warum? Weil du kannst in deiner Nachbarschaft einen Unterschied machen. Es kann sein, dass dort, wo du wohnst, im Umkreis von vielleicht einem Kilometer, kein anderer Mensch Gott kennt und Gottes Liebe kennt. Dann versuchen wir manchmal den Leuten zu sagen, ja, dann lesen doch die Bibel, nehmen doch ein Traktat. Aber wisst ihr, die lesen viel lieber uns. Die lesen viel lieber unser Leben. Die schauen viel lieber bei uns. Verhebt denn das, was die auch erzählen die ganze Zeit? Vielleicht auch, wenn man mal ein bisschen eklig ist. Also nicht ich eklig als Christ, sondern der andere. Verhebt denn das auch? Die wollen uns lesen. Und wenn du nicht für deine Nachbarn, für deine Umgebung betest und du der Einzige bist, der weiss, dass Gebete erhört werden, ja, wer soll dann für die Menschen um dich herum beten? Wer soll dann ein Segen sein, genau an dem Ort, wo du hingestellt bist, in deiner Nachbarschaft? Wer soll dann dort den Unterschied machen, wenn es du nicht machst? Sollen wir Hirten sein für unsere Nachbarn? Ja. Ja. Und das Coolste daran ist, gebt weiter, was ihr empfangen habt, und es wird immer mehr werden. Ein unglaubliches, wunderbares Prinzip. Gebt weiter und es wird mehr werden. Ich kann übrigens auch auf Geld anwenden, aber das wäre ein anderes Thema, wird nächsten Sonntag so ein bisschen Thema sein. Gebt weiter. Oh, jetzt habe ich euch schon verschreckt. Wenn ihr Angst habt, kommt doch einfach los und so, ja, ich bin ja dann nicht da. Ihr müsst ja kein Boot mehr mitnehmen. Ihr könnt ja nachher gewinnen. Einfach nicht, dass ihr Angst habt, dass euer Geld zum Sack ausgezogen wird. Gebt und es wird mehr werden. Das ist das göttliche Prinzip. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, wird viel Frucht bringen. Oder? Hingeben, mehr werden. Zurückhalten, verkrampfen, zusammennehmen. Und es wird immer weniger werden. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, was ihr möchtet. Ich möchte mehr. Ich will immer mehr. Auch wenn nicht immer alles nötig ist, was ich habe, aber es ist einfach toll, wenn man etwas hat. Und wenn es mehr gibt, dann strecke ich gerne meine Hände aus. Und ich weiss, dass mein Vater im Himmel uns noch mehr zu geben hat, mir noch mehr zu geben, aber auch uns als Gemeinde noch mehr zu geben hat. Gebt und ihr werdet Empfangende sein. Gebt und ihr werdet Empfangende sein. Amen.